Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Ja, großer Gott, danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen und die Adventszeit begehen dürfen und daran denken dürfen, dass du gekommen bist, dass du freundlich bist, dass du Teil unseres Lebens sein wolltest, Teil dieser Welt und dass du Rettung schenken wolltest und Gnade und Licht und Hoffnung. Und ja, wir loben und preisen dich für alles, was du bist und tust und bitten dich, dass du auch jetzt in besonderer Weise gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist, dass du es bist, der redest, nicht ich, sondern dass du die Worte gebrauchst, um ja, zu wirken in meinem Herzen, in unseren Herzen. Bitte hilf du beim Reden, hilf du beim Hören mit den Ohren und vor allem mit dem Herzen. Amen. Worauf hoffst du? Worauf zielst du mit deinem Leben? Oder worauf zielst du in deinem Leben? Und wie beeinflusst das dann, wie du lebst? Wir feiern heute ersten Advent und da ist Hoffen immer ein Thema. Bei mir als Kind zum Beispiel war das meistens so. Ich habe in der Adventszeit vor Weihnachten dann gehofft, dass ich dann an Weihnachten endlich eine Playmobil-Ritterburg bekomme. Oder eine Rennbahn oder so. Und dann gab es im Advent jeden Tag im Adventskalender schon ein kleines Geschenk. Dieses kleine Geschenk hat Freude gemacht, aber hat mich auf diese große Hoffnung an Weihnachten irgendwie vorbereitet und lief darauf zu. Ich wusste oder habe gehofft, okay, da gibt es dann was richtig Großes. Heute ist es vielleicht anders bei uns Erwachsenen. Man hofft vielleicht, dass das Haus endlich abbezahlt ist. Und dann freut man sich über jede Monatsrate oder versucht zu sparen, damit man schneller abbezahlen kann. Worauf wir hoffen, beeinflusst, wie wir leben und worauf wir selbst auch abzielen. Wenn ich will, dass ich selbst im Alter ein ruhiges und schönes Familienleben habe und ich die Hoffnung habe, dass das auch alles funktioniert, auch durch mein Zutun, dann investiere ich schon jetzt in meine Kinder. Ich versuche genug Geld zu verdienen und gesund zu leben, damit ich dann auch im Alter ein schönes und ruhiges Familienleben haben kann. Also worauf hoffst du und welche Zielvorstellung von deinem Leben treibt dich an? Wir sind in unserer Predigtreihe über die Erzväter jetzt quasi ganz am Ende. Im ersten Buch Mose gibt es über Jakob und seine Familie noch ein paar letzte Szenen, wo alles so ein bisschen ausklingt und dann noch übergeleitet wird zu ihrer weiteren Geschichte. Und die Frage ist, was bleibt von ihnen? Ihr und auch unser Leben ist endlich. Aber mit Gott gibt es eine Ewigkeitsperspektive. Das hatten wir das letzte Mal sehr ausführlich. Und da ging es auch schon um Themen wie Hoffnung und eben die Ewigkeit. Heute geht es darum, dass sie, die Erzväter, und dass wir eine Gemeinschaft sind, die auf eine Hoffnung hinausgerichtet leben soll. Wir sind eine Gemeinschaft, die berufen ist zu einer Hoffnung, mit der wir leben, auf die wir in gewisser Weise auch zuarbeiten. So wie es auch jetzt im Advent ist, wir denken daran, dass das Volk Gottes einst auf den Messias gewartet hat. Und wir versetzen uns hinein in dieses Warten und warten von Neuem aktiv mit. Denn wir warten darauf, dass er wiederkommt und er seinen Plan vollständig zu Ende führt. Und so sind auch wir berufen zu einer Hoffnung. Und das wollen wir uns in drei Schritten anschauen, diese eine Hoffnung. Wir werden sehen, erstens, wir sind ein Volk der Verheißung. Wir werden uns zweitens eine überlieferte Hoffnung anschauen und drittens wollen wir sehen, dass wir vereint sind in einer Bestimmung, die uns prägen soll. Und dazu schauen wir uns eben diese letzten zwei Kapitel in dem ersten Buch der Bibel an. Und das beginnt damit, dass wir sehen, wir und die Söhne Israels sind ein Volk der Verheißung. Denn Jakob, er liegt im Sterben. Aber vorher gibt er seinen Söhnen noch etwas weiter. Und das sind die ersten zwei Verse aus 1. Mose 49. Da heißt es, und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Also Jakob versammelt seine Söhne bei sich. Sie sollen alle zusammen zu ihm kommen. Es wird sogar zweimal wiederholt, dass sie alle herkommen sollen. Ihr Lieben, versammelt euch, in Vers 1, und dann nochmal in Vers 2, kommt zusammen. Oft hat Jakob sie nicht als wirkliche Söhne behandelt, außer Josef und Benjamin, seine Lieblingssöhne. Hier schon, sie sollen alle kommen, gemeinsam. Auch nicht jeder nacheinander, sondern sie, seine Söhne, sollen sich bei ihm versammeln. Es ist sofort klar, sie sind gerufen als eine Einheit, als ein Volk, als eine Familie. Und dann sagt Jakob ihnen unterschiedliche Sachen, nacheinander, angefangen beim Ältesten. Und was er da sagt, da werden wir nicht genauer drauf eingehen. Es sind zum Teil auch sehr rätselhafte Sachen, die er ihnen da sagt. Kurz zusammengefasst, was sagt er ihnen da? Also es sind immer Dinge, die die einzelnen Söhne betreffen. Ruben bekommt eine Ansage, Simeon eine, Levi, Juda und so weiter, alle 12. Und inhaltlich ist es bei jedem etwas anderes. Die ersten 3, die bekommen vor allem einen Tadel, weil die sich alle mal schwer versündigt haben. Und auch bei anderen sind es zum Teil Aussagen zu ihrem Charakter, wie sie sind oder auch was sie sein werden. Und grundsätzlich geht es dabei eben bei allen um Sachen, die in gewisser Weise die Zukunft betreffen. Also weil das sagt Jakob hier ja am Anfang, kommt her und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Also was er ihnen sagt, sind Aussagen für die Zukunft, Verheißungen, Mahnungen, was sie nicht haben sollen, haben werden. Zum Beispiel die so schwer gesündigt haben, da sagt Jakob ihnen, das wird euch zum Nachteil werden, für lange Zeit. Und dabei wird aber nicht immer klar gesagt, wann diese einzelnen Sachen passieren oder wie lange sie da sein werden. Also wird nicht gesagt, ob das, was er ihnen sagt, mal nur teilweise in ihrer Geschichte da sein wird oder ob es eine grundsätzliche Sache ist. Manche Sachen gelten vielleicht nur für die direkte Zukunft, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Andere Sachen werden erst 100 oder 1000 Jahre später im Leben der Nachkommen von den Söhnen passieren. Aber grundsätzlich ist der Anspruch der, dass das, was Jakob da sagt, passieren wird. Es sind prophetische Aussagen. Und bei prophetischen Aussagen, da haben wir immer das Bedürfnis festzustellen, okay, ist das dann auch wirklich so passiert? Und wo genau ist das denn passiert? Und manches von dem, was Jakob da sagt, da können wir auch klar sagen, ja, das ist später tatsächlich so gekommen. Zum Beispiel Levi. Ihm wird gesagt, deine Nachkommen werden später im Land zerstreut sein und kein festes Gebiet haben wie die anderen Stämme. Und da sagt die spätere Geschichte klar, ja, aus dem Stamm Levi wurden die Leviten berufen, die Priester, die überall im Land verteilt waren. Also ja, das bestätigt sich. Andere Sachen da, die sind viel schwieriger nachzuvollziehen oder nachzuprüfen, ob und wie das dann auch passiert ist. Zum Beispiel bekommt Naphtali gesagt, einer der Söhne, in Vers 21, Naphtali ist eine flüchtige Hirschkuh, er gibt schöne Worte. Das war's. Da bleibt auch für mich vieles rätselhaft. Und auch viele andere Ausleger sagen an so einer Stelle, okay, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Also auch inwiefern genau sich das in der Zukunft bewahrheiten wird, da finden wir in der Bibel nicht nochmal was dazu. Was Jakob seinen Söhnen hier sagt, das galt ihnen und ihren Nachkommen. Und ich gehe davon aus, vieles, was hier beschrieben wird, sie konnten damit was anfangen. Sie haben gesehen und haben erlebt, wie sich die Sachen bewahrheiten und bestätigen. Aber die Bibel hat kein Interesse daran, bei jeder einzelnen prophetischen Aussage zu zeigen, wie sie sich dann auch erfüllt. Und dann können wir hier weiter überlegen, woran sehen wir, dass Jakob sich die Sachen hier aber nicht einfach selbst ausgedacht hat? Woran sehen wir, dass das nicht sein Herz hier spricht? Wir sehen das zum Beispiel an dem, was er Benjamin weitergibt. Benjamin war neben Josef sein Lieblingskind und dann würden wir erwarten, okay, dem Benjamin, dem sagt er richtig viel Gutes zu, lobt ihn und sagt ihm, das und das alles wird an Segen kommen in deinem Leben, das wünsche ich dir. Aber, was sagt er ihm? Vers 27, Benjamin ist ein Wolf, der zerreißt. Am Morgen verzehrt er Raub und am Abend verteilt er Beute. Also auch gar nicht so viel. Ähnlich wie bei Naphtali ist das hier vor allem eine Charakterbeschreibung und die auch eher sachlich. Seinem Lieblingskind, da würden wir erwarten, dass er doch noch mehr sagen würde. Oder auch schöne und positive Sachen, was er ihm für die Zukunft wünscht. Aber daran sehen wir eben, Jakob hat sich das hier nicht völlig selbstständig ausgedacht. Er hat sich nicht selber überlegt, alleine, was er ihnen sagen will, sondern seine Worte sind geprägt und geleitet vom Geist Gottes. Gott ist hier aktiv in dem, was er sagt, in dem, was Jakob sagt. Er, Gott, gibt im Zusammenspiel mit Jakob Verheißungen für die Zukunft an die Söhne Israels weiter. Und dann heißt es zusammenfassend, nachdem alle an der Reihe waren, in Vers 28, alle diese sind die 12 Stämme Israels. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen redete. Und er segnete sie, jeden nach seinem Segen, mit dem er sie segnete. Also jeder bekommt Segen. Insgesamt sind es Worte des Segens und der Verheißung. Gott hat etwas mit euch vor. Sogar die, die am Anfang vor allem getadelt wurden und wo es alles andere als nach Segen klingt. Selbst da heißt es hier jetzt, es ist Segen. Gott hat Gutes mit ihnen vor. Ja, auch wenn sie Nachteile erleben, aber Gott segnet euch. Und dann ist das hier jetzt ein wirklich großer heilsgeschichtlicher Einschnitt. Also es ist erstaunlich, dass wirklich jeder Sohn gesegnet wird und jeder Sohn mit hineingenommen wird in diesen Segen, den Gott dieser Familie gegeben hat. Bisher war das in der Familie Abrahams immer so. Abraham bekam Ismael und dann Isaak, aber diesen besonderen Segen, Hauptakteur des Planes Gottes zu sein, das galt nur Isaak. Und dann Isaak, auch er hatte 2 Söhne, Esau und dann Jakob. Aber auch da sagt Gott ganz klar, Jakob habe ich erwählt, Esau verworfen. Gott hatte sich immer einem besonders zugewandt. Und er tut das, um deutlich zu machen, er lenkt die Geschichte. Und es ist reine Gnade, dass es sich dem Einzelnen zuwendet. Er wollte deutlich machen, dass es nur auf Gott ankommt, dass seine Verheißungen, sein Handeln die Kraft haben zu erretten, aber menschliche Errungenschaften oder einfach der Ältere und Stärkere zu sein, das ist nicht das Ausschlaggebende. Damit kann man sich bei Gott Liebe und Annahme nicht verdienen. Gott hat immer das Geringere, das Schwächere erwählt. Und hier ist Gott jetzt an einem anderen Punkt in der Heilsgeschichte angekommen, wo er etwas anderes deutlich machen will. Er will deutlich machen, auch sein besonderer Segen gilt mehreren. Er verteilt ihn. Und die, die ihn bekommen, sollen eine Einheit sein. Also jetzt beginnt es, dass es eine Einheit in Vielfalt gibt und sie zusammen Gottes Segen sind und Gottes Segen erleben. Gott segnet sie. 12 Söhne, 12 Stämme, aber sie sind alle zusammen gesegnet. Für die weitere Geschichte hat Gott das beschlossen, Segen durch eine Gruppe kommen zu lassen. Eine Gruppe, die in Einheit verbunden ist. Der göttliche Segen, der vorher auf der Familie geruht hat, wird jetzt nicht mehr auf eine Linie abgesondert, sondern auf diese Einheit der 12 Stämme aufgeteilt. Und was Gott da getan hat, das gilt letztlich bis heute Und können auch wir daraus mitnehmen als Gemeinde Jesu. Segen ist immer aufgeteilt und nie durch eine Einzelperson zu erlangen. Du allein hast nicht den Segen Gottes. Alles, was Gott an Segen ausschütten möchte, kannst du nicht empfangen als Einzelperson. Wenn du für dich alleine bleibst, da verpasst du etwas von dem Segen Gottes. Wir sind als eine Gemeinschaft zusammengestellt, den Segen Gottes zu empfangen. Und dann sind letztendlich auch wir als Gemeinde nicht die allein wahren Gläubigen. Wir sind es mit anderen Christen zusammen. Es gibt noch andere Christen in dieser Stadt, andere gläubige Gemeinden und auch auf der ganzen Welt. Gottes Herzensanliegen ist nicht Gemeinde in Verden, in der hohen Leuchte. Gottes Herzensanliegen ist seine weltweite Gemeinde, wovon wir auch ein Teil sind, ja. Ein Teil der weltweiten Gemeinde muss sich immer in konkreten Ortsgemeinden sammeln. Aber von denen ist keine die allein selig machende Gemeinde. Gottes Segen ist aufgeteilt auf eine größere Gruppe, auf eine Vielfalt, die aber eine Einheit ist und das auch ausdrücken soll. Deshalb glaube ich, lohnt es sich, Kontakt auch zu anderen Gemeinden zu haben, als Gesamtgemeinde und auch als Einzelpersonen. Hier und da zum Beispiel auch mal eine andere Gemeinde besuchen. Ich glaube, da spricht nichts dagegen, solange man fester Teil einer Ortsgemeinde ist. Weil man nur, wenn man fest auch in einer Gemeinde ist, man auch konkret diese Einheit in Vielfalt leben kann. Beides gehört zu diesem Prinzip dazu, dass Gott Segen durch eine größere Gruppe bringt. Die Verbindlichkeit zu einer solcher Gruppe, zu einer Gemeinde und der Kontakt quasi zur weltweiten Gemeinde. Beides gehört dazu. Wir sind zusammen ein Volk der Verheißung und wir leben aus den Verheißungen, die Gott uns gemeinsam gegeben hat. Und dann gibt es das leider auch, eine Gruppe, sie nennen sich Christen, aber sie leben nicht wirklich aus dem heraus, was Jesus uns gegeben hat. Sie stehen nicht wirklich zu Jesus und zu Kerndingen des christlichen Glaubens. Und da kann dann schon auch ein Punkt erreicht sein, wo man fragen muss. Sie nennen sich zwar Christen, aber gehören sie wirklich zu diesem einen Volk der Verheißung? Einzelne vielleicht schon, aber sie als Gruppe, da kann man durchaus Fragezeichen haben. Sowas gibt es und das ist dann aber nochmal ein anderes und größeres Thema. Hier halten wir das fest. Gott segnet vor allem diese eine Gemeinschaft der Nachfolger Jesu, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Es ist ein Volk der Verheißung, das seine Wurzeln bis zu den Söhnen Jakobs hier hat, weil sie auch aufgerufen sind, aus Vertrauen an Gott zu leben und aus der Hoffnung, die er ihnen gibt. Von ihnen, von den Söhnen Jakobs, bekommt jeder seinen Segen ab. Und wir werden gleich noch sehen, wie es mit ihnen weitergeht. Jetzt schauen wir erst nochmal auf Jakob. Und da sehen wir bei ihm eine überlieferte Hoffnung. Und das ist unser zweiter Punkt, eine überlieferte Hoffnung. Das mit der Hoffnung und der Ewigkeit, das hatten wir ja auch schon die letzte Woche. Jakob will in Kanaan begraben werden, in dem Land, das Gott ihm und seinen Nachkommen verheißen hat. Er will das eben, weil er weiß, unser Leben als Menschen ist zwar endlich, aber es gibt Hoffnung. Gott hat etwas vor, was über meinen Tod hinausgeht. Darüber ist sich Jakob sicher. Deshalb will er in Kanaan begraben werden, weil Gott ja unter anderem ihm dieses Land geben will. Das heißt, es muss noch etwas nach seinem Tod passieren. Und dann ist es so, nachdem er hier seine Söhne gesegnet hat, stirbt Jakob. Und dann wird er begraben. Und seine Beerdigung ist wie ein Staatsbegräbnis. Also schaut mal, was da jetzt passiert, nachdem Jakob stirbt. Ich lese uns diese 15 Verse einmal am Stück vor. 1. Mose, Kapitel 50, Abvers 1. Da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten seinen Vater einzubalsamieren. Und die Ärzte balsamierten Israel ein. Darüber wurden 40 Tage für ihn voll, denn so lange währt die Zeit des Einbalsamierens. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Und als die Tage, da man ihn beweinte, vorüber waren, redete Josef zum Haus des Pharao und sagte: Wenn ich doch Gunst gefunden habe in eure Augen, so rede doch vor den Ohren des Pharao und sagt: Mein Vater hat mich schwören lassen und gesagt, siehe, ich sterbe. In meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan gegraben habe, dort begrabe mich. Und nun, sagt Josef weiter, lass mich doch hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und dann zurückkomme. Da sagte der Pharao, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. So zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Und mit ihm zogen hinauf alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses und alle Ältesten des Landes Ägypten. Und das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters, sie alle zogen mit. Nur ihre Kinder und ihre Schafe und ihre Rinder ließen sie im Land Goschen zurück, also ein Teil vom Land Ägypten. Sogar Wagen und Reiter zogen mit ihm hinauf und es wurde ein ganz gewaltiges Heerlager. Und sie kamen nach Goren Attat, das jenseits des Jordan liegt. Dort hielten sie eine sehr große und schwere Totenklage. Und er veranstaltete für seinen Vater eine Trauerfeier von 7 Tagen. Als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauerfeier bei Goren Attat sahen, sagten sie, eine schwere Trauerfeier ist das für Ägypten. Daher gab man ihr den Namen Abel Mitzrayim, sie liegt jenseits des Jordan. Und seine Söhne taten mit ihm so, wie er ihnen befohlen hatte. Und seine Söhne brachten ihn in das Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Feldes Machpelah, des Feldes, das Abraham zum Erbbesitz gekauft hatte, von dem Hethiter Ephron angesichts von Mamre. Dann kehrte Josef nach Ägypten zurück, nachdem er seinen Vater begraben hatte, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Also es ist überaus groß, was da passiert. Ganz viele ziehen mit und sie trauern viele Tage lang. Wenn einflussreiche und reiche Leute oder beliebte Leute sterben, dann gibt es oft gewaltige Trauerfeiern. Zum Beispiel bei der Beerdigung vor 3 Jahren von Queen Elizabeth waren circa 1 Million Menschen in London mit dabei. Und vor dem Fernseher weltweit waren sogar 4 Milliarden mit dabei. Die Hälfte der Weltbevölkerung. Hier stirbt Jakob. Und da veranstalten sie auch eine riesige und ausführliche Trauerfeier. So groß, dass sogar die Völker drumherum sich wundern und sich fragen, wer wird denn da beerdigt? Es war ihnen wichtig, Jakob angemessen zu beerdigen und zu beweinen. Jakob selbst war das wahrscheinlich gar nicht so wichtig, dass so viele Anteil nehmen. Er hatte was anderes im Blick. Er wollte einfach nur in Kanaan begraben werden. Deshalb wird das hier auch immer wieder nochmal erwähnt. Jakob wird in Kanaan begraben, so wie er es wollte. Und dabei ist wirklich bemerkenswert insgesamt diese Hoffnung, die hier am Ende seines Lebens da war. Und das kam auch nicht von irgendwoher und es hinterließ auch nicht nur Spuren in seinem Leben und nicht nur Spuren bei seiner Beerdigung. Nein, in diesem letzten Kapitel, da taucht eine Sache immer wieder auf. Es wird weitergegeben, was Gott mit uns vorhat und es wird dafür Sorge getragen, dass es auch die, denen man es weitergibt, es auch wieder weitergeben. Also schaut mal, Gott hatte zu Jakob Folgendes gesagt. Kurz bevor er nach Ägypten gegangen ist, da sagt Gott zu ihm in 1. Mose 46, Vers 4, ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Und dann 2 Kapitel später, schaut mal, was Jakob da jetzt zu Josef sagt, als er dann in Ägypten ist. 1. Mose 48, Vers 21, und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Also genau das Gleiche. Gott hatte zu Jakob gesagt, geh ruhig nach Ägypten. Ich werde dort mit dir sein und ich werde dich auch wieder von dort zurück nach Kanaan bringen. Und dann sagt Jakob zu Josef, ich werde sterben. Nimm meinen Leichnam bitte mit und begrabe mich in Ägypten. Und du kannst wissen, Gott wird mit euch in Ägypten sein. Und er wird euch auch wieder zurück in unser Land bringen. Er überträgt es auf Josef und auf seine Nachkommen. Deshalb sagt Jakob das, weil Gott ihm das gesagt hat. Und er weiß, das gilt mir persönlich, aber es gilt auch allen anderen, die zu Gott gehören. Es ist unsere gemeinsame Hoffnung. Und deshalb gebe ich sie weiter an die nachfolgende Generation. Auch die nachfolgende Generation, meine Kinder, müssen wissen, wer Gott ist und was er mit uns vorhat. Was er vorhat, das ist unsere Hoffnung. Nicht nur meine persönliche, sondern unsere. Und dann, und spätestens hier, ist es absolut genial und wie dieser Punkt so deutlich. Ganz am Ende von diesem ersten Buch Mose lesen wir von Josef, wie jetzt er am Ende seines Lebens steht. Und schaut mal, was auch er da weitergibt. 1. Mose 50, die letzten 5 Verse. Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah von Ephraim, von seinem Sohn, Söhne der 3. Generation. Auch die Söhne Machias, des Sohnes Manasses, wurden auf die Knie Josefs geboren. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, jetzt kommt's, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach, hat Gott euch dein Heim gesucht, dann führt meine Gebeine, mein Leichnam von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Also er sagt genau das Gleiche. Ich sterbe, aber Gott wird euch, Gott wird uns in das Land zurückbringen, das er Jakob, das er Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Er gibt ihnen weiter, was seine und was ihre Hoffnung ist. Er weiß, daran sollen sie denken. Und er weiß, wenn ich es ihnen nicht sage, dann wissen sie es nicht. Oder sie werden es vergessen oder schneller vergessen. Was Gott mit uns vorhat, das müssen wir weitergeben. Wir müssen es überliefern, eine Generation an die nächste. Es ist eine überlieferte Hoffnung für das ganze Volk. Gott wird euch zurückführen und auch für den Einzelnen. Deshalb nehmt meine Gebeine mit. Auch mit mir hat Gott noch etwas vor. Selbst dann, wenn ich sterbe. Und dann ist auch das etwas, was wir sehr gut auf uns übertragen können. Weil auch wir haben von Gott Glaubensinhalte und eine Hoffnung anvertraut bekommen, die uns gilt, die für jeden persönlich gilt, aber die auch weitergegeben werden muss. Und dann ist das grundsätzlich so, wenn wirklich keiner den Glauben überliefert, wird die nächste Generation nichts mehr davon wissen. Das Evangelium, die Botschaft Gottes, muss in jeder Generation neu verstanden werden, neu angenommen, neu gelebt und auch wieder neu weitergegeben werden. Die Hoffnung, die wir haben, gilt uns, gilt mir und dir persönlich. Aber es liegt im Wesen dieser Hoffnung begründet, dass sie auch weitergegeben wird. Damit auch andere wissen, was Gott mit uns vorhat, beziehungsweise was er vorhaben will. Und dann bin ich so dankbar, dass wir das als Gemeinde tun dürfen. Dass wir Kinder haben, denen wir von dem weitersagen dürfen, was Gott uns an Hoffnung mitgegeben hat. Und ich bin so dankbar und wir können so dankbar sein für alle, die sich da Sonntag für Sonntag im Kindergottesdienst einsetzen und das weitergeben. Wir können Gott so dankbar dafür sein. Und denkt daran, gerade auch in den Familien haben wir die Möglichkeit dazu und den Auftrag. Verinnerliche das Evangelium und die Glaubenswahrheiten, die du von Gott hast. Wenn du sie nicht für dich neu annimmst und erlebst, wirst du auch deine Kinder damit nicht prägen können. Du sollst deine Kinder prägen. Wir sollen an sie etwas weitergeben. Und auch die Älteren unter uns. sorgt dafür, dass euer Glaubensschatz an die jüngere Generation weitergegeben wird. Ihr habt was zu teilen. Ihr habt uns Dinge zu unterrichten. Tut das, wir brauchen das. Und dann hilft vielleicht nochmal das als kurze Zusammenfassung, was unsere Hoffnung ist, die auch wir überliefert bekommen haben. Es gibt mehr, was wir weitergeben können, aber die überlieferte Hoffnung sollte definitiv dazugehören. Und dann ist es so, die Väter des Glaubens im Alten Testament hofften erstens darauf, dass der Messias kommt. Sie hofften zweitens darauf, auf eine Auferstehung, weshalb sie ihre Gebeine mitnahmen. Also sie hofften auf ein neues Leben nach dem Tod. Und sie hofften drittens darauf, dass sie dann, wenn beides da war, der Messias und die Auferstehung, dass sie dann von ihrer Sünde und dem Bösen endgültig erlöst sind. Wir können lesen, dass der Messias da war und dass er als erster von den Toten auferstanden ist und dass durch seinen Tod unsere Schuld gesühnt ist. Und dass das historische Ereignisse sind, die man nachprüfen kann und plausibel machen kann. Und dadurch können wir eine so viel stärkere Hoffnung haben als die Söhne Jakobs hier, die das nur weit im Voraus gesagt bekommen haben. Und dann ist unsere Hoffnung eine sichere und eine lebendige Hoffnung, die quasi wie ein Warten ist. Und dann warten wir ähnlich wie die Söhne Jakobs erstens darauf, dass der Messias nicht nur kommt, sondern dass er wiederkommt. Wir warten zweitens auf unsere Auferstehung, die möglich ist, weil er auferstanden ist. Und wir warten drittens darauf, dass wenn beides dann da war, wir von unserer Sünde und dem Bösen endgültig erlöst sind. Das ist die eine Hoffnung, die wir haben. Es ist ein zusammengehöriges Geschehen mit diesen drei Aspekten. Die Wiederkunft Jesu, die Auferstehung von den Toten und die endgültige Erlösung der Glaubenden. Eine überlieferte Hoffnung. Wir haben sie überliefert bekommen und wir müssen sie an die kommende Generation weitergeben und dafür Sorge tragen, dass auch sie sie weitergeben. Jede Generation muss erneut vom Evangelium ergriffen und entfacht sein. Und wenn das so ist, dann passiert es, dass man als Volk Gottes in einer Bestimmung vereint ist. So war das bei den Söhnen Jakobs und so kann das auch bei uns sein. Wir sind vereint in einer Bestimmung. Und dazu noch ein letzter Punkt. Was ist die Bestimmung, zu der wir vereint sind? Wir sind dazu bestimmt, eine Gemeinschaft aus mehreren Individuen zu sein, die gemeinsam Gott verherrlichen. Das ist unsere Bestimmung. Wie sieht das bei unseren Vorfahren im Glauben aus, bei den Söhnen Jakobs? Dazu noch die vorletzten Verse hier am Ende des ersten Buches Mose. Und da kommt diese alte Schuld von den Brüdern nochmal hoch, die sie gegenüber Josef haben. Und da heißt es, Vers 15, und als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie zueinander, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben, davor haben sie Angst. So entboten sie dem Josef und ließen sagen, dein Vater hat vor seinem Tod befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sagen, ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Vaters deines Vaters, des Gottes deines Vaters. Also vergib doch bitte unser Verbrechen. Wie reagiert Josef? Da weinte Josef, als sie zu ihm redeten. Und auch seine Brüder gingen und fielen vor ihm nieder und sagten, siehe da, du hast uns als Knechte. Josef aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Also sie haben Angst wegen ihrer Schuld, Angst vor gestörten Beziehungen, Angst, dass es Josef ihnen heimzahlt, Angst, dass man sich wegen ihrer Schuld weiter wehtun wird. Aber Josef sagt ihnen, habt keine Angst, macht euch keine Sorgen. Das werde ich nicht tun. Ich werde aus euch nicht heimzahlen. Ich habe euch doch längst vergeben. Und damit bringt Josef so klar und so gut rein, was Gott für sie bestimmt hat. Gott selbst hat doch eingegriffen. Und er hat die Sachen so geführt, und zwar zum Guten. Ich will euch nichts Böses, ich will Frieden, weil Gott das will. Und damit sagt er ihnen das, was er ihnen ja auch schon damals gesagt hat, direkt da, als er sich ihnen zu erkennen gegeben hat. Josef erinnert sie erneut daran, dass Gott sie liebt und dass er gnädig ist. Er erinnert sie an Gottes Souveränität. Ihr gedachtet das Böse. Gott aber hatte vor, es zum Guten zu wenden. Das ist es, worauf er ihren Blick lenken will. Darauf, dass Gott mit ihnen gute Absichten hat. Und dazu passt es nur, wenn sie untereinander auch gut miteinander umgehen. Deshalb handelt Josef selbst genauso friedvoll, demütig und liebevoll, wie er es von seinem Gott gelernt hat. Er tut all das, weil er weiß, das ist unsere Bestimmung. Wir sollen ein Volk aus mehreren Individuen sein, die aber durch ihre Einheit in Vielfalt zeigen, wie Gott ist. Durch ihr Miteinander soll Gott verherrlicht und gelobt werden. Ihre Liebe zueinander soll zeigen, wie Gott liebt. Das soll ihre Zukunft bestimmen, weil sie dafür bestimmt sind, das Volk Gottes zu sein, seine Stellvertreter in dieser Welt, die zusammenhalten, selbst wenn Schuld da ist. Und selbst wenn man sich wehtut und selbst wenn man mal nicht mit dem anderen klarkommt und selbst wenn man unterschiedlich ist. Und dann haben wir genau die gleiche Verbindung auch im Neuen Testament, im Epheserbrief. Da wird im ersten Kapitel beschrieben, wie Gott uns erlöst hat durch Jesu Tod und Auferstehung und wie er uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat in Liebe. Und das alles hat er getan, wie es dort immer wieder heißt, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir als sein Volk durften Rettung und Erlösung erleben. Und Gott hat das getan, um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, wie groß und wunderbar und herrlich er ist. Und der ganze Epheserbrief ist von dieser Zielsetzung geprägt, dass alles zur Ehre Gottes ist und zur Ehre Gottes sein soll. Und dann heißt es in Epheser 4, in den ersten 6 Versen, ich ermahne euch nun, dann kommt dieser Appell, wegen ihrer Berufung, wegen dieser Zielsetzung, ich ermahne euch nun, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und wandelt mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Es ist unsere Bestimmung, unsere Berufung, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben, zu zeigen, wie groß er ist und dabei selbst das größte Glück zu erfahren. Und wir tun das eben unter anderem dadurch, dass wir mit diesen Tugenden, die auch ihn so sehr auszeichnen, wir so einander begegnen. Wir einander mit Demut begegnen, wie es hier heißt. Wir den anderen höher achten als uns selbst. Wir mit Sanftmut einander begegnen. Wir freundlich und wohlwollend miteinander sind. Mit Langmut. Wir Geduld miteinander haben. Und mit Liebe wir das Beste für den anderen wollen und auch tun. Das ist unsere Bestimmung, dass wir so miteinander umgehen. Das soll uns für die Zukunft antreiben, weil wir so in der Ewigkeit einmal in vollkommener Weise sein werden. Ein Volk aus vielen Sprachen und Nationen und Stämmen. Und die Gemeinde soll schon jetzt abbilden, was Gott einmal für die Ewigkeit festgesetzt hat. Eine Gemeinschaft zu sein, wo Leute zusammen sind, die sonst nie etwas miteinander zu tun hätten. Und sie sich auch manchmal nicht mögen, die aber trotzdem in Liebe vereint sind, weil sie alle zu diesem einen Gott gehören, der uns in Jesus unsere Schuld vergeben hat. Und dann geht es nicht darum, wir müssen uns nur doll genug lieb haben, dann werden wir schon zusammenkommen und zusammenbleiben. sondern es geht darum, weil wir diesen Gott kennengelernt haben und weil wir diesen Gott kennen, weil wir seinen Segen erlebt haben, weil wir sein Reden und Handeln an uns erfahren haben und weil wir wissen, dass er uns damit eine Bestimmung gegeben hat, hier und in der Ewigkeit, ihn zu verherrlichen. Das ist es, was uns verbindet. Er ist es, der uns verbindet. Seine Gnade verbindet uns, weil vor ihm sind wir alle gleich. Ganz egal, was du mitbringst, ganz egal, wie viel Gutes du getan hast, vor ihm sind wir alle gleich. Sünder, die ihr Leben verwirkt haben. Aber er hat es uns neu geschenkt, durch Jesus, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und dann verherrlichen wir ihn, wenn wir das annehmen und das ausleben und wir auf evangeliumsgemäße Weise miteinander umgehen. Weil Gott sich dadurch verherrlichen wird, dass er uns in unserer Unterschiedlichkeit berufen hat. Ich kann diese Sachen heute Morgen schlecht erklären, hatte ich bei der Vorbereitung und auch heute Morgen das Gefühl. Aber meine Hoffnung ist, dass Gott selbst das klar machen wird. Und eines Tages wird er es in vollkommener Weise tun. Im neuen Himmel und der neuen Erde, da werden wir das sehen. Wow, wir sind ja ganz unterschiedliche Menschen, Arme und Reiche, aus allen Teilen der Welt. Er hat sich nicht einer bestimmten Gruppe zugewendet, nicht nur einer bestimmten Nation, nicht nur den Reichen, nicht nur denen, die einen bestimmten moralischen Kodex so und so gut erfüllt haben. Es spielt überhaupt keine Rolle, was wir als Menschen mitbringen. Gottes Gnade muss wirklich so groß sein, dass sie so unterschiedlichen Menschen gilt. Und er muss wirklich groß und herrlich sein, dass er von so unterschiedlichen Menschen auf der ganzen Welt geliebt und geehrt wird. Liebes Kind Gottes, als Teil der weltweiten Gemeinde bist du etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Bis in alle Ewigkeit. Lass das deine Hoffnung sein. Amen. Ich wünsche uns allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und spreche uns noch den Segen aus Psalm 115 zu. Der Herr hat unser gedacht, er wird segnen. Er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron, er segne die den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Ihr seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.